Wir sind in Lukas Kapitel 6 ab Vers 20. Lukas Kapitel 6 ab Vers 20. Gottes Wort sagt uns heute Morgen: Und er, also Jesus, erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Soweit aus Gottes heiligem Wort. Lasst uns noch einmal beten. Gott, unser Vater, wir haben eben gesungen: Die Welt liegt hinter mir und das Kreuz steht vor mir. Und wenn wir auf diesen Weg der Nachfolge hinter unserem Herrn Jesus Christus her schauen, dann sehen wir, dass es kein leichter Weg ist. Dann sehen wir da viel Widerstand. Dann sehen wir da auch Widrigkeiten. Und das sagt uns dein Wort heute Morgen ganz klar. Was für ein ernster Text. Wir beten, Vater, dass du durch deinen Geist es uns in unsere Herzen hineinbringst, dass wir heute Morgen nicht nur Buchstaben auf Papier sehen, sondern lebendige Worte, die uns verändern können, und dass du uns selbst in Begegnung mit unserem Herrn Jesus führst, dass wir verändert werden, wie du nur uns verändern kannst. Rede du und segne du unser Hören. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne noch ein. Kennen wir Jesus? Kennen wir Jesus? So habe ich diese heutige Predigt betitelt. Und so fragt auch der Titel eines Andachtsbuches, das heute weitgehend vergessen ist, aber das ist egal. Der Titel eines Andachtsbuches des Theologen Adolf Schlatter, der auch relativ weitgehend vergessen ist, aus dem Jahr 1937, fast 100 Jahre her, kennen wir Jesus. Und wer sich das Jahr 1937 mit nur sehr geringem Geschichtswissen vor Augen führt in Deutschland, der realisiert schnell, dass es sich um einen verheerenden Moment in der Geschichte unseres Landes handelte. 1937, wir wissen natürlich, die Nationalsozialisten waren an der Macht. Und im Namen einer, was wir zutiefst antichristliche Propaganda nennen können, wurde im Geburtsland der Reformation, im Geburtsland der protestantischen Reformation auch der christliche Glaube, was wir manchmal vergessen können, auch der christliche Glaube unter Duldung vieler Christen auf grauenhafte Weise entstellt. Und weil der christliche Glaube entstellt wurde, wurde natürlich auch der, der im Herzen des christlichen Glaubens steht, entstellt, nämlich Jesus selbst. Also war 1937 ein wirklich guter Zeitpunkt, für diesen Mann die Frage an seine Leser zu richten: Kennen wir Jesus wirklich? Den echten Jesus? Aber das galt nicht nur damals, zu einer wirklich schwierigen Zeit in unserem Land, eine Zeit, die uns heute sehr fremd anmutet und die eine dunkle Zeit, die in der Vergangenheit liegt, war, sondern diese Frage ist auch für uns heute relevant und es ist eine Frage, die wir uns in jeder Generation neu stellen müssen. Kennen wir Jesus? Und warum müssen wir uns diese Frage immer wieder stellen, die uns doch so banal erscheint auf den ersten Blick? Klar kennen wir Jesus, würden wir vielleicht sagen, aber das Problem ist, dass in jeder Generation, aufgrund verschiedener Gründe, wir wieder geneigt sind, uns Jesus so zurechtzulegen, wie es uns gerade passt. Die Frage ist deswegen, kennen wir nicht nur irgendeinen Jesus, den wir uns erdacht haben, sondern kennen wir den Jesus, wie er sich uns selber vorstellt? Das ist die wichtige Frage. Kennen wir Jesus nach seiner eigenen Beschreibung? Wir beginnen heute mit einem Teil aus dem Lukas-Evangelium, der manchmal Feldpredigt genannt wird. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, heißt es nicht Bergpredigt? Ja, es gibt auch die Bergpredigt, die bei Matthäus steht, die deutlich länger ist. Aber die zwei beinhalten sehr weitgehend viele Überlappungen und wir begegnen hier demselben Lehrmaterial. Das heißt, wir begegnen viel, was wir bei Matthäus in viel mehr Detail finden. Und die bei Lukas ist deutlich kürzer, aber Lukas setzt auch seine eigenen Akzente. Deswegen werden wir nicht immer zu Matthäus zurückspringen, um es auszufüllen, sondern wir werden bei Lukas bleiben, wie er es uns darbietet. Und wir sollten immer dran denken, viele der Dinge, die Jesus in seiner Lehre seinen Zuhörern sagt, hat er sehr gewiss zu unterschiedlichen Zeitpunkten wiederholt. Wir haben im Neuen Testament nicht alles das, was Jesus jemals gesagt hat. Aber zuerst nochmal zum Kontext, denn wir springen jetzt wieder zurück zu Lukas 6. Wir waren davor in der Weihnachtsgeschichte unterwegs. In Lukas 6, Verse 12 bis 16, steigt Jesus auf einen Berg, um zu beten und dann seine Jünger zu sich zu berufen, die er dann zu den 12 Aposteln macht. Und in Vers 17 steigt er dann herab von diesem Berg auf einen ebenen Platz, deswegen fällt Predigt. Aber er steigt von einem Berg herab, vielleicht befindet er sich noch immer auf einem höheren Berg. Und dort auf diesem ebenen Platz begegnet er der Volksmenge. Und wie schon sehr oft zuvor, wie wir das immer wieder gesehen haben, heilt er Kranke, treibt Dämonen aus. Und in diesem Kontext beginnt er dann in Vers 20 mit seiner Rede an die Jünger. Und wenn ihr nochmal zurückdenkt, was euch vielleicht noch in Erinnerung geblieben ist, handeln die vorherigen Kapitel immer wieder mit dieser Frage, wer ist Jesus? Das ist eigentlich das, was wir in diesen ersten Szenen immer wieder sehen. Die Frage, wer ist Jesus? Die ja auch die Leute umgetrieben hat. Wer ist er? Mit welcher Autorität handelt er? Und vor allem, was ist dieses Königreich, von dem er spricht? Was ist dieses Königreich? Und wir sehen dann Jesus, dass er dieses Königreich in Kraft demonstriert durch seine Wunder und seine Heilungen. Und dadurch hat er auch erwiesen, dass er eben nicht nur mit einer menschlichen, abgeleiteten Kraft von irgendwoher handelt, sondern mit Gottes eigener Kraft, dass er Sünden vergibt und so weiter. Dass er handelt, wie nur Gott handelt. Er ist also der König dieses Königreiches, es ist sein Reich. Und jetzt hält er dann den Jüngern vor Augen, in diesem zweiten Teil von Kapitel 6, wie ein Leben unter dieser Königsherrschaft aussieht. Und da befinden wir uns heute und in den nächsten drei Sonntagen. Wie sieht das Leben in diesem Königreich aus? Wozu beruft er dich, wenn er dich in seine Nachfolge beruft? Und Jesus beginnt es hier, wie auch bei Matthäus, mit einigen radikalen Aussagen, denen wir uns heute stellen wollen. Und ich möchte nochmal was voranstellen, bevor wir uns diese Aussagen anschauen. Die außerweltliche Logik dieses Königreiches, von dem Jesus spricht, und ich sage außerweltlich, weil wir gleich immer wieder sehen werden, sie widerspricht dem, wie unsere Welt funktioniert und wie wir auch von Grund auf ticken. Diese außerweltliche Logik unterscheidet sich fundamental von der Logik, die unsere Welt und auch so oft unser Leben und unser Herz im Griff hat. Es stellt die Ordnung auf den Kopf, nach der wir handeln. Und wir müssen sagen, es muss uns eigentlich gegen den Strich gehen. Wir können uns diese sogenannten Seligpreisungen nicht anschauen und sagen, oh ja, absolut, intuitiv, ergibt es Sinn. Nein, es geht uns gegen den Strich. Und deswegen will ich diesen Punkt voranstellen. Gottes Reich kann sich nur in unseren Herzen festsetzen. Wir können diese Logik nur annehmen in unserem Leben, wenn wir dem König selber begegnet sind. Wir können das Königreich nur verstehen, wenn wir dem König begegnen. Nur wenn wir ihn erkennen, erkennen wir auch sein Reich. Das Leben unseres Herrn Jesus ist nämlich selbst die Verkörperung dessen, was wir hier sehen. Wir müssen uns diese Glückseligpreisungen anschauen unter dem Aspekt, dass Jesus es ist, der es letztlich vollkommen umsetzt. Jesus ist es, der eigentlich hier sein Leben uns darstellt. Und nur wenn wir ihn kennen, verstehen wir diese Logik. Getrennt von ihm verstehen wir diesen Segen nicht und empfangen wir diesen Segen auch nicht, von dem er hier spricht. Und ein weiteres, diese Seligpreisungen kommen, wie wir es gerade gelesen haben, nicht als eine Einbahnstraße. Er sagt ja nicht, glückselig seid ihr alle, weil ihr arm seid oder so weit oder so, sondern er sagt, die einen sind gesegnet und die anderen empfangen einen Wehruf, also die Seligpreisung steht einem Wehruf entgegen. Die einen beginnen mit glückselig ihr und die anderen wehe euch. Für jede Seligpreisung äußert Jesus also eine Warnung an die gegenteilige Gruppe. Und so oft macht die Bibel den Punkt, dass es am Ende nur zwei Wege gibt. Es gibt am Ende nur zwei Wege. Jesus gibt also hier nicht einige von anderen Möglichkeiten uns an die Hand, sondern er sagt, es gibt letztlich nur zwei Wege, entweder Segen oder Wehe. Und deswegen schauen wir uns diese vier Prinzipien nacheinander an, mit dem Segen und dem Wehe, das darauf folgt. Erster Punkt, irdischer Reichtum oder ewiges Königreich. Das ist das erste Statement von Jesus in Vers 20. Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Und diese Aussage ist die Grundaussage, auf der dann die anderen aufbauen. Die Bibel, wie ihr sicherlich wisst, nennt dieses Wort glückselig oder manchmal auch nur selig sehr oft. Eines der Wörter, das wir immer wieder hören. Aber wir wissen auch, es gehört zu den vielen Bibelwörtern, leider vor allem in der deutschen Sprache, die wir sehr selten außerhalb von einem religiösen Kontext gebrauchen. Wir reden nicht sehr oft über Glückseligkeit. Was bedeutet es, wenn mein Leben glückselig ist? Wenn Gott sagt, du bist glückselig. Glückselig zu sein bedeutet, dass ich unter Gottes Gunst stehe, dass Gott mein Leben anschaut und sagt, wohl dir, ich schaue mit Wohlwollen auf dein Leben. Dein Leben ist in Gottes Perspektive, das ist ganz wichtig, in Gottes Perspektive ein glückliches Leben. Nicht ein glückliches Leben im Sinne von dem, was wir uns unter Glück vorstellen, sondern aus Gottes Perspektive ist dein Leben glücklich. Gott blickt mit Wohlwollen auf dich. Es ist Gottes Standard für das, was wir Glück nennen. Und das ist entscheidend, denn die Perspektive, die Gott auf dein Leben hat, ist eine andere Perspektive, als die Welt auf dein Leben hat oder wie du vielleicht selbst manchmal auf dein Leben blickst. Wen bezeichnet Jesus also als glückselig? Und hier merken wir sofort, dass Jesus eben unsere weltliche Vorstellung von Glück auf den Kopf stellt. Das ist eigentlich der Punkt hinter all diesen Aussagen. Er sagt, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Wir müssen diese offensichtliche Frage hier voranstellen und etwas länger behandeln, weil sie uns alle vielleicht gleich in den Sinn kommt oder vorher oder nachher wichtig sein wird. Bedeutet das, dass materielle Armut jemanden automatisch für Gottes Reich qualifiziert? Weil wenn wir dieses Statement nehmen, könnten wir sagen, okay, Jesus sagt hier, die wenig Ressourcen haben, die wirtschaftlich schlecht dastehen, sind automatisch gesegnet. Aber die Antwort ist nein. Und das ist sehr wichtig, dass wir das hier festhalten. Die Antwort ist nein, weil wenn wir die ganze Bibel mal in den Blick nehmen, sehen wir, dass Armut sich nicht nur um unsere wirtschaftliche Notlage dreht. Armut hat auch einen Bezug, ganz entscheidend, auf unsere Haltung vor Gott. Auf unsere Haltung vor Gott. Und deswegen manchmal im Alten Testament, wenn wir von Armen lesen, sehen wir sozusagen in gleicher Bedeutung die Begriffe Elende oder Demütige. Aber diese Demütige oder abhängige, verletzliche Haltung vor Gott, dieses Armsein vor Gott, wo ich um meine Bedürftigkeit um Gott weiß, jemand, der arm ist, weiß, er ist bedürftig, so nennen wir manchmal Arme, Bedürftige, tritt eben vor allem im Kontext materieller Armut auf. Also wenn ich nach irdischem Maßstab nicht sehr viel habe, wenn ich wenig Mittel habe, dann werfe ich mich leichter in Vertrauen auf Gott, als wenn ich reich gesättigt bin. Und weil Lukas sehr viel über das Thema Geld redet und Armut und Reichtum, wir werden immer wieder über die nächsten Monate, wer weiß, wie lange wir noch in Lukas sein werden, werden immer wieder über dieses Thema reden. Es ist ein wichtiges Thema. Müssen wir an dieser Stelle einen Mini-Exkurs machen über dieses Thema Geld, Reichtum, Armut. Wir können das nicht in voller Gänze ausführen, aber ich versuche mich darauf zu beziehen, was hier relevant ist. Eine entscheidende Stelle der Bibel im Alten Testament aus den Sprüchen in Kapitel 30 sagt folgendes. Armut und Reichtum, das ist ein Gebet, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? und damit ich nicht arm geworden, stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Sprüche 30, 8 und 9. Also dieser Mann, worum bittet dieser Mann? Was ist sein Gebet? Ich nenne es ein gottesfürchtiges Mittelmaß. Ein gottesfürchtiges Mittelmaß. Warum will dieser Mann nicht reich werden? Er nennt uns den Grund. Er sagt, mach mich nicht reich, damit ich Gott nicht leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und das ist ein sehr guter Ausdruck für das, was Reichtum oftmals erzeugt in unserem Leben. Dieser Mann bittet, dass er bewahrt bleibt vor der Illusion völliger Unabhängigkeit. Reichtum führt uns leicht dazu, Gott zu leugnen. Und manchmal geschieht es vielleicht nicht explizit, dass alle, die reich werden, auf einmal Gott verleugnen, aber implizit, in unserem Herzen. Reichtum vermittelt uns, und das ist das Gefährliche am Reichtum, falsche irdische Sicherheit, getrennt von Gott. Getrennt von Gott. Aber auf der anderen Seite will er auch nicht arm werden. Er sagt, er will nicht reich werden, weil er Gott nicht verleugnen will. Aber er sagt auch, mach mich nicht arm. Warum? Auch Armut kann zu Sünde führen. Und wir sagen das vielleicht nicht so schnell wie Reichtum. Es ist relativ akzeptabel und salonfähig, Reichtum irgendwie als was Schäbiges darzustellen. Aber auch Armut kann zu Sünde führen. Konkret kann es zu falscher Begierde und Diebstahl führen. Wenn ich arm werde, bin ich auch leichter anfällig, andere zu beneiden. Denken wir an das 10. Gebot. Und das ist eine so realistische Sichtweise, die dieser Mensch hier hat. Die Bibel nimmt immer das Problem unseres Herzens in den Fokus. Es geht zuerst um unser Herz, ehe es um unsere äußeren Umstände geht. Reichtum als solcher ist keine Sünde. Reichtum ist keine Sünde. Und ebenso wenig ist Armut irgendwie besonders fromm. Also als wäre allein mein materieller Umstand irgendwie ein Gunstfaktor bei Gott. So ist es nicht. Es macht mich nicht geistlicher, arm zu sein. Das Problem ist die Begierde in unserem Herzen. Abraham zum Beispiel, toller Gottesmann, war reich. Wir wissen das von ihm. Und zugleich wissen wir, dass in der frühen Gemeinde, also in der ersten Urgemeinde, wie wir zum Beispiel in 1. Timotheus 6 lesen, da gab es reiche Christen. Paulus spricht zu dieser Gemeinde oder zu Timotheus hier, als gäbe es reiche Christen, denen man konkrete Anweisungen geben muss, wie sie ihren Reichtum gebrauchen sollen. Also wir wissen, die Bibel sagt nicht, dass Reichtum als solcher Sünde ist. Aber die Bibel warnt besonders ausdrücklich und viel mehr als in Bezug auf Armut, warnt uns die Bibel vor dem verderblichen Einfluss des Reichtums. Und warum? Weil wir Sünder sind. Das ist das Problem. Weil wir Sünder sind und geneigt sind, unsere Umstände auf sündige Weise zu missbrauchen. Reichtum kann unser Herz binden. Es kann uns verleiten, zum Beispiel auf andere herabzuschauen. Es kann uns davon abbringen, im abhängigen Gebet vor Gott zu leben. Und es kann uns dazu führen, dem Geld zu dienen, und dem Diesseits als anstatt Gott und dem Jenseits, dem Reich Gottes. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 6, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Er macht einen fundamentalen Cut und sagt, diese zwei Herren können nicht über euch Macht haben. Aber zugleich spricht zum Beispiel das Buch der Sprüche, und ihr seht, ich gehe hier immer hin und her, zugleich spricht das Buch der Sprüche und auch Apostel Paulus darüber, dass wir eifrig arbeiten sollen. Die Bibel hat sehr viel darüber zu sagen, wie wir arbeiten sollen, wie Arbeit gut ist, wie Arbeit was ist, was Gott gewollt ist für unser Leben. Wir sollen eifrig sein und nicht bewusst Armut anstreben. Wir sollen weise wirtschaften. Und entsprechend sollen wir für unser eigenes Wohl sorgen und auch für das Wohl unserer Familien, um Gott damit zu verherrlichen. Okay, also das war mein Mini-Exkurs, der viel weiter ausgehen könnte noch, aber so viel dazu. Zurück also zu Jesus' Seligpreisung. Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Hier geht es also um eine Armut vor Gott, die oftmals Hand in Hand geht mit wenigen Mitteln in dieser Welt, mit Ressourcenarmut, aber die nie darauf reduziert ist. Das Reich Gottes nämlich dreht sich nicht allein um unseren diesseitigen Status. Das Reich Gottes dreht sich nicht nur um mein Stand in dieser Welt, sondern das Reich Gottes geht über diese Welt hinaus. Es zeigt unser Leben im Licht der Ewigkeit und Deswegen dreht es all unsere Werte um, weil wir nicht geneigt sind, unser Leben zu verstehen im Lichte der Ewigkeit und in unserer Gesellschaft noch viel weniger, wo wir alle so diesseits besessen sind. Und deswegen hilft ein Blick auf den entsprechenden Weruf, wo Jesus sagt, aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Und es ist so ein interessanter Satz, ein interessantes Statement. Ihr habt euren Trost dahin. Wenn du nach dem Maßstab der Welt in diesem Leben reich werden willst, wenn es dein Wunsch ist, viel zu haben, dann ist der ganze Trost, den du haben wirst, auf dieses Leben reduziert. Alles, was du hast, erschöpft sich in deinem materiellen Besitz. Dein ganzes Dasein findet in dieser Welt statt. Wie arm, was die Welt feiert, unbegrenzte Möglichkeiten, Party, als gäbe es buchstäblich kein Morgen mehr, und das Sammeln eben irdischer Schätze, die alle wieder vergehen werden, verwirft Jesus und bringt es unter Gottes Urteil und sagt, wehe euch. Ihr verspielt damit, wir verspielen damit unsere Ewigkeit. Und stattdessen sagt er, du darfst dich so richtig glücklich schätzen, wenn du ganz wenig hast, wenn du arm bist. Weil dann setzt du dein Vertrauen nicht auf die Leistung deines Autos, die Schönheit deiner Klamotten, deiner teuren Klamotten, die Bequemlichkeit von Technologie, die wir alle so lieben, und die ganzen Fantasien, die dein Herz sich aufbaut, darüber, was du mit dem Geld alles anstellen kannst. Alles das hält dein Leben unter Kontrolle, wenn du viel hast, aber wenn du wenig hast, dann bist du so richtig frei. Dann gibst du dein Vertrauen in diese Dinge auf und weißt, vor Gott stehe ich ohne all diese Dinge. Vor Gott habe ich nichts vorzuweisen. Ich stehe nackt vor ihm und hoffnungslos ohne seine Erbarmen. Dann erst gehört dir das Reich Gottes. Dann bist du so richtig qualifiziert zu sagen, alles was ich habe, finde ich in Gottes Reich und ich setze kein Vertrauen auf das, was ich heute und hier vor Augen habe. Und dieses Reich Gottes, verpasse es nicht, es gehört dir schon jetzt. Er nutzt hier den Präsens. Euer ist das Reich Gottes. Aber wir wissen auch, das Reich Gottes ist immer schon da, aber es ist auch noch nicht da. Es ist noch ausstehend, es steht in der Zukunft. Und deswegen müssen wir nach vorne blicken. Wenn du im Sinne von Jesus arm bist, dann lebst du nicht für das Hier und Jetzt. Dann lebst du nicht für das Hier und Jetzt. Und das ist der Kern dieser Logik hier. Der Weg zur Herrlichkeit in der Zukunft führt über den Weg des Kreuzes und der Erniedrigung in der Gegenwart. So war es mit Jesus. Also, ist dir dieser Jesus bekannt? Schließ deine Definition echten Glücks in deinem Leben, so richtig glücklich zu sein. Schließ diese Definition die Möglichkeit tiefer Armut und weltlichen Verlustes mit ein. Auf vieles zu verzichten, was diese Welt hat und begehrt, weil du weißt, dein Besitz ist woanders. Ich sah vor einigen Tagen einen Bericht über eine Familie mit zwei Kindern im Süden Baden-Württembergs, deren Haus völlig abgebrannt war. Und der Brand war so verheerend, dass als die Frau das Interview gegeben hat, dass sie darauf verwiesen hat, dass all die Klamotten, die sie jetzt gerade trägt, ihr von anderen gegeben werden musste. Alles, was sie jetzt noch hatten, womit sie so ihr tägliches Leben bewältigen mussten, Klamotten angefangen und all das andere, was wir so brauchen, musste ihnen von anderen gegeben werden, weil alles abgebrannt wurde. Nichts war übrig geblieben. Vom einen Moment zum anderen war alles weg. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie ich mich damit fühlen würde. Und wie geht es dir mit dieser Vorstellung? Wenn du den Namen Christ für dich heute Morgen beanspruchst, dann folgst du einem Herrn, der von sich selbst sagte, er hat keinen Schlafplatz. Die Füchse haben Schlafplätze, aber nicht der Sohn des Menschen, sagt er. Und der von seinen Jüngern fordert, alles hinter sich zu lassen. Und das bedeutet nicht, dass wir keine Betten haben dürfen oder Häuser und viele andere Dinge. Aber es bedeutet fundamental, dass wir so arm werden müssen, in diesem vollen Sinne des Wortes arm werden müssen, dass unser allergrößter Reichtum in Gottes Reich liegt. Jesus wurde arm, wir haben es vorher gehört, damit wir durch seine Armut reich werden. Wenn wir ihm nachfolgen, dann lässt es uns diese Welt loslassen. um lieber arm zu sein jetzt, als in der Ewigkeit alles zu verlieren. Was für eine Welt auf den Kopf stellende Logik. Wehe dir und mir, wenn unser Herz an dieser Welt hängt. Das ist der erste Punkt und die anderen werden direkt darauf aufbauen und kürzer sein. Irdische Sättigung, zweiter Punkt, oder ewige Fülle. Also die nächsten zwei Aussagen bauen darauf auf. Wer arm ist, der ist nicht gesättigt, er ist nicht voll. Und deswegen sagt er, glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Und in diesen beiden Seligpreisungen sagt er jeweils, wenn ihr jetzt X, dann werdet ihr Y. Also wenn ihr jetzt so seid, dann werdet ihr so in der Zukunft sein. Und das entspricht dann auch seinen Wehrufen, denn in Vers 25 heißt es, wehe euch, die ihr impliziert jetzt voll seid, denn ihr werdet hungern. Kaum von einer von uns, ganz ehrlich, wird es behaupten, zu sagen, oder würde sagen, ich mag Hunger. Es ist so eigenartig. Selig die Hungrigen. Was für eine komische Aussage. Hunger drückt natürlich Mangel aus. Bedarf, Leersein, Not. Es ist ein Problem, das wir so schnell wie möglich, und das der eine oder andere unter uns vielleicht jetzt sofort gerne lösen würde, es ist was, was wir beseitigen wollen. Ein Problem, das wir lösen wollen. Hunger. Und andererseits würden wir es doch als ein Segen empfinden, wenn wir gesättigt sind, wenn wir so richtig voll und zufrieden sind. Oh, wie schön ist es, Sonntagnachmittags da zu sitzen und voll und gesättigt zu sein und auszuruhen. Herrlich. Das ist doch eigentlich logisch, oder? Aber auch hier ist die Logik des Reiches Gottes in scharfem Widerspruch. Stattdessen gilt, wenn du in diesem Zeitalter hungerst, dann wirst du im kommenden Zeitalter so richtig gesättigt werden. Wenn du dich immer füllst mit allem, was ich dir gerade anbiete, und besonders die Dinge, die nur deinen Magen füllen oder deinen Körper und nicht deine Seele, dann wiederum ist körperliche Fülle, also gesättigt zu werden mit den Gütern dieser Welt, dann ist es die ganze Fülle, die du kennst. Dann besteht dein ganzes Leben nur in irdischer Sättigung. Und dazu hat er auch Satan, Jesus, in der Wüste verführt. Wir erinnern uns aus Lukas 4, Verse 3 und 4. Da sagt Satan zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Es klingt wie so ein sehr eigentlich weltliches oder triviales Sprichwort, das wir immer wieder gebrauchen, aber für das christliche Leben gilt tatsächlich im richtigen Sinne, weniger ist mehr. Sehr oft ist es wahr. Weniger ist mehr. Von welchen weltlichen Kanälen lässt du dich also so abfüllen, dass du so übergesättigt bist, dass die Not deiner Seele nach dem, was dich wirklich sättigen kann in Ewigkeit, überdeckt wird? Und vergiss nicht, dass es hier nicht nur um geistlichen Hunger geht, sondern es ist ein ganz konkreter physischer Ausdruck. Physische Armut schließt Hunger mit ein. Und keiner von uns vermutlich kennt wirklich existenziellen Hunger. Vielleicht liege ich da falsch, aber ich kenne es vermutlich nicht. Ich habe niemals existenziell gehungert. Aber das war sicherlich verbreitet unter den ersten Zuhörern, die hier Jesus zugehört haben, die noch mehr wussten, was wirklicher Hunger bedeutet. Essen verpasst es nicht, und ich will es hier nicht unerwähnt lassen. Essen ist gut und von Gott gegeben. Wir sollen es mit Dankbarkeit genießen. Wir leben vom Brot, aber nur bis zum Tag unseres Todes. Und dann kommt es auf eine andere Sättigung an. Und deswegen sagt Jesus zur Volksmenge in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Sie kommen zu ihm, weil sie Wunder sehen wollen, wie er das Brot vermehrt. Und was sagt Jesus? Ihr habt es nicht verstanden. Ich bin das Brot, das euch wirklich satt macht. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und dieser Jesus, der uns das Brot des Lebens anbietet, entäußerte sich selbst und wurde arm und hungrig. Er hat einen menschlichen Körper angenommen. Dieser Gott wurde Mensch in Jesus, um zu hungern. Er wurde arm und hungrig. Er wurde nicht durch die Versorgung im Hier und Jetzt gesättigt, sondern er sättigte sich durch seinen himmlischen Vater. Er hungerte, damit wir für Ewigkeit satt werden. Das ist die Logik des Evangeliums. Und unser Leben als seine Nachfolger folgt demselben Pfad. Okay, dritter Punkt, irdisches Gelächter oder ewige Freude. Also direkt auf diese Seligpreisung folgt eine andere, die eng verwandt ist. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und dann warnt Jesus später in Vers 25, wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Es gibt viele Dinge, über die wir in diesem Leben zu Unrecht weinen können. Okay, darüber können wir jetzt debattieren, ob wir weinen sollten, wenn ein Fußballteam verliert oder andere Szenarien. Wir weinen nicht immer aus den richtigen Gründen und Beweggründen. Also Jesus preist hier nicht das Weinen als solches, das ist, glaube ich, uns allen klar. Denkt an die erste Seligpreisung, es geht hier um diejenigen, die das Reich Gottes erben. Also es geht nicht um ein allgemeines Weinen, sondern um die, die um der richtigen Gründe willen weinen. Das heißt, es geht um den Kontext einer Beziehung mit Gott durch den König Jesus. Und das ist eine Pille, die wir sehr schwer nur schlucken können, denn wie können wir Glückseligkeit an Leid knüpfen? Wie können wir sagen, dass wir jetzt glückselig sind, wenn wir leiden oder betrübt sind? Wir müssen ehrlich sein, dass uns das unbequem erscheint, was Jesus hier sagt. Aber ich glaube, was entscheidend ist, der Punkt, dieses Statement wirklich richtig zu verstehen, ist, dass wir uns vor Augen halten, dass wenn wir zu Gottes Reich gehören, wenn Jesus uns zu Bürgern in seinem Reich macht, dann verändert es unsere Wahrnehmung über die wirklichen Probleme in dieser Welt. Und dann bekommen wir eine realistische Einschätzung darüber, dass in dieser Welt nicht alles okay ist. Das Reich Gottes ist ein Lichtstrahl, wir erinnern uns an Weihnachten, das in eine finstere Welt kommt. Das Licht leuchtet wirklich, aber es leuchtet wo? In einer immer noch finsteren Welt. Und was ist diese Finsternis? Letztlich, wenn wir es runterbrechen, es ist Sünde. Und was ist Sünde? Es ist unsere Auflehnung gegen Gott. Mit all den Konsequenzen, die durch die Sünde in dieser Welt real sind. Und wenn uns das nie zu wirklicher Trauer führt, wenn uns die Sündhaftigkeit, die wir in der Welt sehen, in unserem eigenen Leben und all die Konsequenzen dieser Sünde, wenn uns das nie zu wirklicher Trauer führt, dann haben wir die Schwere der Situation noch nicht richtig verstanden. Nicht nur die Trauer durch Fassungslosigkeit über das ganze Elend, was in dieser Welt herrscht, dafür braucht es nicht das Reich Gottes, dafür braucht es nicht den Heiligen Geist. Wir können alle leicht weinen, wenn wir uns dem Elend anderer aussetzen. Aber dahinter zu blicken auf die Gottesferne, die damit verbunden ist. In Jakobus 4, Vers 9 sagt er, fühlt euer Elend. Und das sind Verse aus dem Neuen Testament, über die wir vermutlich nicht so gerne Predigten hören. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Also die Analyse der Bibel über den Zustand der Welt ist viel, viel, viel grauenhafter und düsterer als nur einfach weltliche Trauer. Aber auf diese Analyse folgt auch ein viel besserer Ausweg. Denn Jakobus schreibt gleich darauf, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Und als Christ lebst du immer mit dieser Zukunftsperspektive. Du schaust nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern du schaust darauf, dass es hier heißt, ihr werdet lachen, Gott wird euch erhöhen. Also unsere gottgewandte Trauer über all die Konsequenzen der Sünde in dieser Welt wird zu echtem Lachen führen. Echte Freude. Stellt euch mal das vor, das wird hier im Griechischen deutlich, nicht so ganz in unserem Deutschen. Die zwei Begriffe, die er hier in der Seligpreisung und in dem Weru verwendet, sind andere griechische Begriffe für Lachen. Sie sind die gleichen in unserer Übersetzung. Das eine ist ein irdisches Gelächter. Ja, also vielleicht das Lachen über andere, das Auslachen, das schlechte Lachen. Und stellt euch im Gegenzug zu diesem bestialischen, fiesen und schlechten, bösen Lachen vor. Ein Lachen und eine Freude, die aus einem befreiten Herzen kommt. Echte Freude. Was für eine Freude wird es sein, wenn Gott Tränen wegwischt? Schau auf das Ziel. Und als wenn du auf das Ziel schaust, schau auf Jesus. Auch er weinte. Jesus weinte mindestens über drei Dinge. Über die Unbußfertigkeit Jerusalems, Weine ich jemals darüber, dass Menschen keine Buße tun? Jesus weinte darüber. Er weinte über den Tod seines Freundes Lazarus. Wir sind damit auf traurige Weise vertraut. Und er weinte auch in seinem eigenen unerträglichen Leiden im Garten Gethsemane. Gott selbst wurde Mensch, um zu weinen. Aber er tat es im Blick auf die ewige Freude, die wir dadurch haben werden, mit ihm. Und unser letzter Punkt, irdisches Ansehen oder ewiger Lohn. In irdischer Perspektive klingt die letzte Seligpreisung ebenso bizarr, vielleicht sogar irgendwie noch bizarrer, als die vorigen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen. Okay. Und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Und um den noch eins draufzulegen, sagt er später, hüpft vor Freude. Also wir müssen hier feststellen, es geht hier nicht um allgemeine Verfolgung. Menschen werden aus tausenden von Gründen verfolgt, um alle möglichen schlechten, falschen Gründe. Aber hier geht es um Verfolgung um Jesu willen, um Ausgrenzung aufgrund unseres Bekenntnisses zu ihm. Wir leben entweder für das Lob anderer Leute hier und jetzt oder für das Lob Gottes in der Zukunft. Das sind die einzigen zwei Wege eigentlich, wie wir richtig mit Anerkennung und dem Wunsch nach Lob umgehen können. Entweder wir leben für das Lob anderer Leute hier und jetzt oder für Gottes Lob in der Zukunft, in seinem kommenden Reich. Die Welt hat Gottes Propheten schon immer abgelehnt und dann haben sie Jesus, seinen Sohn, abgelehnt und sie werden auch uns ablehnen, sagt er uns mehrfach. Das wahre Volk Gottes stand immer einer feindseligen Welt gegenüber. Und wenn sich das nie in unserem Leben zeigt, dann stimmt irgendetwas nicht. In anderen Worten, wenn die Welt immer das applaudiert, was du tust, wenn die Welt immer sagt, ja, absolut, mach so weiter, wenn du immer der bist, der geliked wird, können wir sagen, dann bringt dich das in falsche Gemeinschaft, nämlich die der falschen Propheten, wie wir in Vers 26 lesen. Was sind falsche Propheten? Im Griechischen immer so schön, Pseudopropheten, wörtlich. Diejenigen, die der Welt erzählen, was sie hören will. Dafür hat Jesus kein Lobwort übrig. Wenig kann so schädlich auf dein geistliches Leben wirken, wie der Wunsch nach Anerkennung. Und wenn wir einmal so ein bisschen darüber nachdenken, sehen wir das sehr leicht. All die möglichen subtile Wege, wie wir das Lob und die Anerkennung anderer wollen. Also wenn du dich zu Jesus rechnest, dann erwarte kein Lob von dieser Welt. Aber du darfst das Lob von Gott erwarten. Nicht, weil du das für das Lob Gottes tust, als müsstest du ihm irgendwie zeigen, wie sehr du würdig bist und sein Lob verdienen, sondern weil du in Treue auf Jesus antwortest, weil er für dich gestorben ist, weil er sein Leben für dich gegeben hat und du sagst, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Deine Heimat ist nicht hier. Deine Werte sind oftmals unbeliebt und deine Lebenslogik entspricht überhaupt nicht der Logik unserer Zeit. Es geht gegen den Strom der Zeit. Dein Lohn ist woanders, nämlich im Himmel bei Gott. Und wenn du Christ wirst, eingepflanzt in Jesus Christus, wo er jetzt im Himmel sitzt und dir seinen Heiligen Geist gibst, dann bedeutet das, dass da jetzt schon deine Identität ist und dass aus dieser Identität, die im zukünftigen Zeitalter so richtig klar und voll scheinen wird, du jetzt dein Leben führst. Jesus sagt, freut euch an jedem Tag und hüpft. Und wie können wir das tun? Indem wir realisieren, wenn wir um Jesu Willen ausgegrenzt sind, dann ist es ein Zeichen, dass wir zu ihm gehören, dass wir Teil seines Volkes sind. Viele wurden für ihre Treue zu Gott verachtet, verhöhnt und verfolgt, aber keiner so sehr wie Jesus selbst. Am Ende wurde er nicht von Menschen allein abgestoßen, und da ist das große Geheimnis, sondern auch von seinem himmlischen Vater selbst. Jesus wurde von seinem himmlischen Vater verworfen. Und warum? Damit wir das Reich Gottes erben können durch ihn. Hier kommen wir nochmal zurück und lesen das alles durch das Leben Jesu. Jesus wurde arm, damit wir in ihm reich werden. Jesus hungerte, damit wir in ihm gesättigt werden. Jesus weinte, damit wir in ihm ewig froh sein werden. Jesus wurde ausgegrenzt, damit wir beim Vater aufgenommen wurden. Das ist die Logik des Evangeliums. Und wenn du mit diesem Jesus verbunden wirst, wenn du im Glauben zu ihm gehörst, dann drückt sich dieser Jesus-Stempel, das Muster seines Lebens, seine Lebenslogik, die dieser weltlichen Logik so widerspricht, dann drückt sich dieser Stempel auch auf dein Leben. Mehr und mehr. Und dann trägt dein Lebenscharakter mehr und mehr Merkmale des Charakters Jesu. Dann allein verstehst du, was diese Seligpreisungen aussagen. Dann liest du dein Leben nicht mehr durch eine rein diesseitige Linse. Dann sind es die Werte der kommenden Welt, die dein jetziges Leben bestimmen. Alle, die zu Christus gehören, tragen diesen Stempel. Und was ist dieser Stempel? Es ist das Kreuz. Das Kreuz unseres Herrn, da, wo alles zum großen Finale kommt in Jesu Leben und woraus wir unsere Identität schöpfen. Es ist ein blutiges Kreuz, das uns zur Herrlichkeit führt. Gott hält uns das ganz konkret und persönlich heute Morgen wieder vor Augen, wo wir uns in seinem Mahl an dieses Kreuz erinnern und daran sehen, sein Kreuz hat er getragen für uns, damit wir es ihm nachtun. Nicht um uns etwas zu verdienen, sondern in Ausdruck unserer Dankbarkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir hören dein Wort und lesen es sehr leicht so schnell durch und sind im nächsten Moment schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt. Aber bitte bewahr uns heute Morgen davor. Lass diese Seligpreisungen und auch die Wehrufe heute tief in unsere Herzen sich eingraben, dass wir etwas davon verstehen. Und dass wir darauf konkret antworten mögen mit unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.